Ich glaube, das wird heute relativ kurz.
Ja, die Befürchtung habe ich auch.
Passiert nicht so wirklich viel, ne? Und das, was passiert, passiert dann eigentlich erst später. Aber wir gucken mal.
Manchmal haben wir dann den Cliffhanger. Toll.
Manchmal.
War das Absicht, die geraden Kapitel enden
mit dem Cliffhanger? Also zumindest bei mir nicht, musst du Ted fragen. Es ist einfach nur an der Natur der Dinge geschuldet, dass wir irgendwie, irgendwo müssen wir es ja trennen. Ne?
Ja, ist gut. Aber Es ist jedes Mal, wenn ich mir denke, diesmal habe ich kein zweites Kapitel mehr, das ist ja schon das zweite, darf nicht weiterlesen.
Ja.
Gleiche Drama wie immer.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Also, hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Die Invaliden grüßen euch.
Ach. Ich hatte gesagt, bitte keine blöden Sprüche zu gesundheitlichen Beschwerden.
Du hast gesagt, keine Anspielungen auf irgendwelche Hexen. Das habe ich nicht gemacht.
Verdammt.
Außerdem klinge ich ja selber nicht besser. Aber da müssen wir jetzt alle durch.
Ich find, es hört sich gar nicht so schlimm an. Man hört gar nicht, dass du so verschnupft bist. Und ich habe ja nur Rücken und nicht Stimme oder Nase oder so. Aber gut.
Solange die Stimme wieder da ist, das klang schon schlimmer.
Ja, genau. Von dessen wegen kriegen wir das wohl alles hin. Episode 12.
Was heißt das? Wir haben tatsächlich schon eigentlich von den Kapiteln her die Hälfte des Buches geschafft.
Ja, das hatten wir ja schon nach dem letzten Mal.
Ja.
Also quasi, jetzt geht's auf in die zweite Hälfte. Stimmt. Erste Staffel halb rum. Und? Machen wir noch eine Staffel?
Mal gucken, wenn uns jemand zuhört. Also, ich werde auf jeden Fall weiterlesen.
Gut.
So oder so. Aber dann fangen wir jetzt erstmal an mit Kapitel 23. Zurück ins Herz.
Jawohl.
Wir schließen da nämlich an, wo wir im Kapitel 21 aufgehört haben.
Genau.
Simon und Bina Big rennen weg.
Und Kantaka.
Und Kantaka natürlich.
Ja.
Und obwohl die beiden durch die Gegend rennen oder die drei durch die Gegend rennen, versucht Simon irgendwelche Infos aus Bina Big rauszubekommen. Vor allen Dingen, was für seltsame Wesen das gerade eben waren, die sie angegriffen haben. Und da erfahren wir dann eben auch wirklich diese Namen, die du uns ja das letzte Mal schon verraten hast. Also, dass es in Rimmersgard eben Bucken sind oder halt auf, halt mal, Deutsch Gräber.
Oder auf Jikanuk, Bokhanik.
Dann machen wir das ganz geschickt, dass wir dich die schwierigen Worte aussprechen.
Sprich mir nach. Okkekuk.
Ja, das kommt auch noch.
Ja, wir sind halt mal wieder auf der Flucht. Erstmal weg von diesem Lagerplatz der Reisegruppe 2, womit wir die Reisegruppe 2 dann auch erstmal wieder verlassen, ne?
Ja, wir rennen heute, glaube ich, ganz viel durch die Gegend.
Ja. Hat was von einem Jump-and-Run-Spiel heute.
So kann man es aussehen, ja.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, sie rennen, glaube ich, bis zum Morgengrauen. Wobei der kann, denke ich, nicht allzu lang entfernt gewesen sein, weil ja Simon auch irgendwo eine Zeit lang nachts geschlafen hat. Also ich denke mal, dass die vielleicht sogar kurz vor Morgengrauen angegriffen haben. Sie bringt sich auf jeden Fall in Sicherheit und Bina Big findet für sie einen ganz passablen Lagerplatz für die drei, wo sie einigermaßen geschützt sind. Und er hat auch Simon Sachen mitgebracht. Also Simon hatte ja, als wir ihn verlassen hatten, keinen Mantel dabei. Den bringt ihm Bina Big mit. Und auf dem Lagerplatz wirft er dann mal wieder seine Knöchel. Bei Pfad im Schatten, herrenloser Widder und Pfad im Schatten, denke ich, ist er mit seinem Ergebnis wieder nicht so zufrieden.
Ja, kurzer Einwurf noch dazu. Die Ilva, ihres Zeichens ja die offizielle Ostenart-Beauftragte von Ted Williams, hat sich zu den Wurfknöcheln gemeldet und hat gesagt, meine Vermutung ist richtig. Also es stehen Wurfknöchel in den verschiedenen Anhängen der Bücher und es stehen tatsächlich im letzten König von Ostenart mehr Würfe drin als in Memory, Sorrow and Thorn. Was allerdings nicht heißen muss, dass es die vorher nicht gab, sondern dass sie halt einfach vielleicht auch nicht vorgekommen sind oder dass es eine unvollständige Liste war oder wie auch immer. Aber mich hat mein Eindruck da nicht getrügt, dass halt im letzten König von Ostenart noch weitere Wurfbilder kommen, die jetzt noch gar nicht auftauchen. Das hat mich, als ich das gelesen habe, halt auch verwundert. Aber die Erklärung, dass das halt nicht vollständig sein muss, kann ich auch nachvollziehen. nur so als kleiner Seiteneinwurf.
Ja, wobei wir ja trotz allem da ja nicht, glaube ich, drinsteht, was diese Wurfbilder genau bedeuten.
Nee, aber bei Pfad im Schatten kannst du dir ja nun tatsächlich schon mal ein bisschen selber was denken.
Ja, herrenloser, und dunkeln.
Ja, und herrenloser Widder klingt so viel wie der weiß auch nicht, wo es lang geht, weil ist ja herrenlos. Es klingt also halt alles so gerade ein bisschen sehr verwirrt, finde ich.
Ja, also es klingt so ein bisschen nett, dass wir das mal sparen können. Die Knöchel wissen es auch nicht.
Ja, oder so, genau. Mhm. Ja, der Bienabig wirft die Knöchel dann irgendwann im Vormittag. Da wird Simon dann wohl von wach, während der Bienabig die Knöchel wirft. Ne? Da ist es dann halt schon Vormittag. Da hatten sie halt, oder Simon zwischenzeitlich zumindest ein paar Stündchen geschlafen. Und dann erfahren wir so einiges über Morgenes und seine Geschichte und was er so weiß, beziehungsweise was er Simon in dem Moment erzählen möchte. Ob das nun alles ist, ist ja nun wieder die nächste Frage.
Ja, wobei selbst da musste, glaube ich, Simon schon erstmal bohren, bevor er da überhaupt irgendwas erfahren hat. Also so war schon eher zurückhaltend, Bienabig. Mhm. Wie immer eigentlich. Ja, auf jeden Fall werden auch, weil Simon und Kantaka ja schon einiges an Wunden anscheinend davongetragen haben, versorgt Bienabig die auch erstmal und erzählt dann doch das ein oder andere so nebenbei.
Mhm.
Also wir erfahren auch, dass Bienabig selber eine Art Schüler war und sein Meister Okay Cook heißt.
Okay Cook.
Ja.
Ich finde, das ist deutlich einfacher als Bin-Bin-Egge-Gabinig, aber ja.
Wenn man das auswendig kann, ich kann mir das nicht mehr merken.
Dafür muss man es halt ein paar Mal gehört haben. Und da sage ich dann immer, helfen mir die wirklich großartigen Hörbücher von Herrn Fröhlich. Dann geht das irgendwann ins Hirn und dann kann ich das. Ob man das dann kann, weiß ich nicht. Aber und es ist tatsächlich auch so, dass bei vielen Dingen ich mich auch nach der Aussprache richte, wie es halt der Herr Fröhlich ausgesprochen hat. Wobei ich dazu nochmal sagen muss, dass es in den englischen Büchern tatsächlich im Anhang eine große Abteilung gibt, die sich damit befasst, wie die Sachen ausgesprochen werden sollen. Also zum Beispiel die Apostrophe in der Sithi-Sprache. Da können wir aber dann andermal nochmal drauf eingehen. Dafür muss ich das auch erst nochmal nachlesen. Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Wo waren wir stehen geblieben?
Okay, guck, einem singenden Mann. Das scheint irgendwie so ein Zwischending zwischen Doktor und Priester zu sein.
Ja, in Personalunion, ne?
Ja.
Also jemand, der sich um die körperlichen und die seelischen
Gebrechen.
Ja, genau. Oder um das körperliche und das seelische Wohlbefinden der Trolle in diesem Fall kümmert, nicht der Menschen, ne?
Genau. Und nachdem der ja wahrscheinlich auch nicht jünger war, die Ältesten sahen anscheinend Potenzial im Bienabig. Deswegen ist der dann eben zu seinem Nachfolger oder zumindest zu seinem Lehrling gemacht worden. Mhm. Und ich habe hier mir noch eine Notiz gemacht, weil ich mal wieder zurückgeblättert habe zu dieser ominösen Nachricht, die wir irgendwann mal hatten.
Welche ominöse Nachricht
meinst du? Die Morgenes von einem Sperling bekommen hat.
Ah, du meinst die, auf die wir nachher sowieso noch näher eingehen, weil wir da ja auch auf dem Bund der Schriftrolle.
Ja, genau.
Aha, die war in Kapitel
7.
Sieben. Siehst du, das war das, was ich vorhin groß gesucht habe, zum Beispiel.
Siehst du, da hängt bei mir hier schon Post-it drin,
ja,
mit die Nachricht. weil da der Teil ist, auch an unseren kleinsten Freund habe ich geflügelte Worte gesandt. Und es klingt mir stark danach, dass ich denke mal, okay, guck, vielleicht dieser kleinste Freund ist.
Ich gestehe, ich hatte, als ich das gelesen habe, tatsächlich jemand anderes im Kopf. Wobei ich bei dem allerdings noch gar nicht mal weiß, ob der tatsächlich schon im Mund der Schriftrolle ist. Also es kann auch durchaus sein, dass das Okay-Guck war, dass Okay-Guck gemeint war. Ja.
Also hätte jetzt halt für mein Empfinden ganz gut gepasst, weil Bienabig würde wahrscheinlich noch nicht gemeint sein, weil der ja nicht im Mund der Schriftrolle ist.
Richtig.
Ja, und Bienabig erzählt auch ein bisschen mehr von seiner Herkunft. Seine Eltern sind vor 2 Jahren umgekommen, die sind irgendwie von der Lawine verschüttet worden. Und da kommt für mich halt auch wirklich, weil Simon hatte ja selber schon den Verdacht, dass Bienabig recht jung ist. Und ich finde, die Stelle bestätigt das auch irgendwie. Also wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich jetzt zum Beispiel Bienabig so auf, ich sag jetzt mal Anfang 20 schätzen. Weil er hat ja schon auch die ein oder anderen Reisen selber durch Ostenart unternommen.
Ich würde ihn tatsächlich etwas älter schätzen, aber so jedenfalls nicht älter als 30. tatsächlich so.
Also ne? irgendwo in den 20ern. Okay, da können wir uns, denke ich, drauf einigen.
Ja, ich meine, das kommt ja jetzt auch nicht drauf an, ob der jetzt 2 Jahre älter oder jünger ist. Aber jedenfalls ist das kein alter, weiser Mann, sondern eher halt auch ein Lehrling wie Simon halt auch. Ja.
Genau. Weil ich hier stehen habe, er ist aber auf jeden Fall wesentlich erfahrener und nicht so verwöhnt wie Simon.
Ja,
nun. Also verwöhnt halt in dem Sinne, dass halt, ja, Simon hat die ersten Jahre auf dem Hochhorst schon relativ, sag jetzt mal, abgeschieden gelebt hat und da vielleicht doch nicht ganz so viel mitbekommen hat.
Mhm.
Weil er ja auch,
und auch damals erstaunt war. Relativ behütet, ne?
Also, ja, behütet ist genau, das passt, das Wort.
Ja, da hat Rachel gut auf ihn aufgepasst.
Und die Kammerfrauen, ja.
Ja.
Ja, und Bienerbeck erzählt auch, dass beim letzten Tauwetter Okekuk Bienerbeck mit auf eine Reise genommen hat. Und um hier wieder die Chronistin rauszuhängen lassen, das kann ja erst vor, ich sag jetzt mal, ein paar Monaten gewesen sein.
Ja, wir haben ja immer noch Mai.
Mhm.
Und ich gehe auch mal davon aus, dass das jetzt halt irgendwie so, ja, ne, irgendwann im Frühjahr dann war.
Ja, genau. Aber in diesem Frühjahr, sondern nicht irgendwelche vorherigen Jahre, sondern tatsächlich jetzt aktuell.
Ja.
Weil das kommt, finde ich, noch ein bisschen mehr durch den Rest des Kapitels dann raus. Ja. Aber wobei auch Bienerbeck da wieder nicht verrät, warum sie überhaupt die Reise unternommen haben. Weil da kommt er ja auch nur so wegen Dingen. Also.
Ja, also Bienerbeck hat ja erst vermutet, dass es dazu da sei, um seine eigene Lehrzeit zu beenden. Aber es war wohl anscheinend noch aus mehreren anderen Gründen. Und was sich in der Zeit auch rausstellt, ist, dass tatsächlich Bienerbeck Morgannis schon mal begegnet ist. Als Morgannis nämlich bei Okekuk auf dem Minterhock war. Also Minterhock, hatten wir es schon gesagt, das ist dieser Berg in Jikanuk, auf dem Bienerbeck zu Hause ist. Und Okekuk wollte diesen Besuch jetzt erwidern. Aber warum genau, darüber schweigt sich Bienerbeck auch aus oder er weiß es halt selber auch nicht so genau. Weil er im Laufe des Gesprächs halt auch zugibt, dass auch Okekuk ihm nicht alles gesagt hat. Dass er da auch teilweise im Dunkeln tappt, was da passiert ist.
Mhm. Ja? Ja, und auf jeden Fall erzählt dann Bienerbeck von den Geschehnissen am Vorabend des Altnarrentags.
Allernarrentag. Also,
dann, ja, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann.
Ja. Ist dir aufgefallen, dass die Timeline da wieder off ist?
Ich habe auf jeden Fall hier große Fragezeichen stehen und hätte das sowieso angesprochen. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt mit der Timeline zusammenhängt, ob das mit der Geschichte an sich zusammenhängt. Aber sag ich mal, dieser Allernarrentag ist ja gut einen Monat, bevor Simon wirklich geht. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir von der anderen Nachricht sprechen.
Ich wollte gerade sagen, wir kommen da gleich dann nochmal zu. Ich habe das tatsächlich auch bemerkt. Ich habe dazu auch im Forum nachgelesen. Ich habe dazu 2, 3 Erklärungsansätze. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefallen. Wir gucken
mal. Ja, ich habe mir da auch gut Gedanken darüber gemacht.
Das ist gut.
Also, ich meine, wir reden jetzt einfach mal von den Geschehnissen. Der Allernarrentag war der 31. März oder Maris. Das war in Kapitel 10.
Mhm.
Also, gefühlt Ewigkeiten her. Und da hat sich anscheinend Okekuk in eine Trance versetzt.
Ja.
An diesem Abend.
Genau. Also, Trance versetzt im Sinne von, in Osten Art wird das oder firmiert das unter auf der Straße der Träume wandeln.
Ja, ich glaube, das hat man hier auf der Welt irgendwo bei indigenen Völkern auch oft, dass die sowas machen oder die Schamanen sowas machen. Ich sage trotzdem, keine macht den Drogen. Wir lehnen das, glaube ich, vehement ab ansonsten. Und ja, aus dieser Trance ist er ja irgendwo nicht mehr aufgewacht. Er hat zwar noch einiges von sich gegeben, aber aufgewacht aus dieser Trance ist meines Wissens Okekuk nicht mehr.
Ja, Bienerbeck hat es ja ein bisschen so ausgedrückt, er ist da etwas begegnet und hat sich zur Wehr gesetzt, hat dagegen angekämpft, hat aber am Schluss verloren, ne?
Mhm. Hatten wir sowas Ähnliches schon mal, ne? Vor nicht ganz so vielen Kapiteln.
Was meinst du jetzt?
Der junge Priester. Das kam ja auch Bienerbeck, glaube ich, ähnlich vor.
Mhm.
Hat er, glaube ich, selber diesen Vergleich gezogen.
Ja. Mhm. Dochaias oder doch, ja, ne, der eine am St. Hoderund, Dochias oder Dochaias oder wie auch immer er geheißen.
Ich kann mir es auch nicht merken.
Wie auch immer er geheißen haben mag, genau.
Also in meinen Notizen steht Dochaias, aber das heißt nicht, dass ich die richtig aufgeschrieben habe.
Ja. Ja, und nachdem Okekuk verstorben ist, wird er von Binabik begraben und Binabik befindet sich dann sehr in einem Zwiespalt, weil er sich nicht sicher ist, was er jetzt tun soll. Also er ist der Meinung, er muss natürlich sein Volk darüber informieren, dass der singende Mann diese Erde verlassen hat. Andererseits weiß er aber auch nicht, was Okekuk von Morgannis wollte und steht da so ein bisschen in diesem Zwiespalt zwischen, reise ich jetzt nach Süden weiter oder gehe ich nach Norden zurück?
Mhm.
Und das ist, ja?
2 Tage ungefähr für seine Entscheidung.
Und das ist halt der Moment, an dem ihm diese Botschaft von Morgannis erreicht, mit einem der Vögel.
Mhm, genau. Und deswegen habe ich gerade die 2 Tage erwähnt, weil dann bin ich irgendwo maximal beim 3. April.
Ja.
Und in der Nachricht steht ja sinngemäß, dass dass Simon auf dem Weg nach Naglimund ist.
Ja.
Und da stellt sich mir echt die Frage, wie kann das der Doktor da schon wissen?
Ja. Yep.
Ich habe mir auch extra die vorherigen Kapitel nochmal angeschaut.
Nein, das ist alles völlig richtig.
Es kommt tatsächlich, auch vom Ablauf her. Also ja, wir haben ja da den Doktor eben am Allernarrentag. Und ich habe hier nämlich auch stehen Fehler in der Zeitlinie, Fragezeichen. Weil Simon flüchtet ja erst am Ende des Monats. Also konnte das
Simon
ja
Simon flüchtet am Beltheinsabend.
Genau.
So. Also, und das sind ja nun 4 Wochen Differenz. Und es kann ja schlecht sein, dass Binabik Anfang April einen Brief erhält, den Morgannis erst Ende April abschickt. Das funktioniert ja nicht.
So, nein, das sind wir uns einig.
Jetzt gibt es dazu 2 Theorien. Also erzähl du erst deine.
Also zum einen, ich habe auch extra geschaut, wie Morgannis in den Büchern erwähnt worden ist. Also wir haben ihn halt in Kapitel 10 hat er mit Simon gesprochen, aber da ging es um den gefälschten Brief. Und dann ging es ihr ganz normal über irgendwelche Magie, weil ich wollte nämlich wissen, haben wir vielleicht mitbekommen, dass Morgannis irgendwas vorhat. Und dann kommt eben dieser komische Donnerschlag hier mitten in der Nacht.
Mhm.
Und in dem Kapitel wird Morgannis nicht mehr erwähnt und dann sind wir tatsächlich schon wieder beim nächsten Kapitel am Ende des Monats. Meine Theorie wäre, hatte vielleicht Morgannis auch schon vorher vor, Simon wegzuschicken, aus welchen Gründen auch immer.
Okay.
Also nur so macht Sinn, oder?
Ich habe dazu 2 Theorien. Die erste ist schlicht und einfach, Ted hat's verbaselt. Er hat den Allernarrentag mit der Steinigungsnacht verwechselt. So.
Ist natürlich auch.
Das ist eine Theorie. Die wurde auch wieder im Ted Williams Forum diskutiert, das ich euch ja immer wieder brav schön in den Shownotes verlinke, damit ihr das im Fall der Fälle auch mal nachlesen könnt. Da kam aber dann jemand mit einer anderen Theorie daher, die ich sehr niedlich fand, die aber im Prinzip das Gleiche besagt, der also sagte, vielleicht ist es auch einfach nur so, dass der Troll nicht den Unterschied zwischen Allernarrentag und Steinigungsnacht weiß, sondern einfach nur denkt, irgend so ein kühnländisch-edonitischer Feiertag. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Versehen.
Ja.
Das sind so Dinge, ich glaube, in so epischen Werken passiert das. Ich bin mega stolz auf solche Dinge, wenn ich die finde. In manchen Büchern ärgert mich das unheimlich, vor allen Dingen, wenn es wirklich offensichtliche Sachen sind, weil dann ist nicht gescheit lektoriert worden. Aber du merkst ja selber auch, je komplexer der Stoff wird, umso schwieriger wird es, da den Überblick zu behalten. Und wann du was gelesen hast. Und ich denke mal, wenn so ein Lektor das liest, dann denkt er auch nur, ach ja, da war diese eine Nacht und der blättert dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt zurück und guckt, hieß das jetzt Allernarrentag oder Steinigungsnacht?
Wir machen es halt, weil wir das jetzt aufs Kleinste zerpflücken.
Ja, genau. Aber wir setzen uns, glaube ich, insgesamt jetzt schon länger mit diesem Buch auseinander als ein Lektor bei seinem ersten Lektoratsdurchgang. Also, wenn du dir überlegst...
Geld.
Ne? Ja, genau. Also, ich bin da auch nicht böse drum oder so, aber ich fand diese Theorie halt niedlich, dass einfach gesagt wurde, ja... vielleicht hat Binabik das auch einfach verwechselt. Das würde dann, ja, so ein niedliches, schusselig Licht auf Binabik werfen, das er eigentlich meiner Meinung nach nicht verdient hat. Oder halt wirklich schlicht, Ted hat es da irgendwie verbaselt und irgendwie verwechselt. Und ich denke, bei der Menge an Stoff bin ich da auch niemandem böse. Ich finde es nur niedlich, wenn wir sowas finden. Und davon lebt ja der Podcast letzten Endes auch, ne?
Wobei wir dadurch jetzt auch... wissen, dass die Gestalt auf dem Friedhof, weil das spricht nämlich tatsächlich auch Simon an, dass das definitiv nicht Beenerbeek ist.
Das oder war. Verneint Beenerbeek ja kurz danach auch selber, ja, weil Simon ihn auch nochmal fragt. Aber wenn du dann hingehst und sagst, okay, wir hatten jetzt die Timeline mit Allernarrentag und so, wenn wir sie jetzt mit der Steinigungsnacht aufsetzen, ist es ja tatsächlich so, dass Simon in der Steinigungsnacht wegläuft und Morgenes einen Sperling wegschickt und dann 2-3 Tage später, dass der Sperling dann bei nicht mehr lebendem Okekuk und Beenerbeek ankommt, halte ich persönlich für deutlich plausibler.
Würde von der ganzen Timeline auch besser passen, weil wir wissen jetzt dann definitiv, das kann nicht Beenerbeek gewesen sein, weil er war noch viel zu weit weg.
Richtig.
Und die haben sich ja auch erst irgendwann später am Rand des alten Ortes getroffen. Mhm. Also, ja, glaubt es, damit müssen wir uns abfinden, da ist ein kleiner Fehler in der Timeline.
Ja, aber das macht ja nichts. Es sind noch mehr drin, von dessen wegen.
Herzliche Grüße an dieser Stelle an unsere Ilva, die ganz zu Anfang schon gesagt hat, ich bin gespannt, ob du die gleichen Probleme mit der Timeline haben wirst.
Auch das finde ich total spannend. Ich habe ja dann tatsächlich immer noch die Version von Ilva, die Online-Version tatsächlich auf dem Schirm. Da kann ich das dann auch immer noch mal nachlesen, weil ich komme tatsächlich auch zwischenzeitlich durcheinander. Ich versuche das auch immer noch nachzuhalten, aber ich krieg's auch nicht hin. Also es ist echt schwierig. Wobei man natürlich dazu auch sagen muss, das liegt auch definitiv an der Art und Weise, wie Ted Williams schreibt. Er hat selber mal gesagt, dass er kein großer Plotter ist. Er macht also nicht vorher stichpunktartig, was, wann, wo, in welchem Kapitel passieren soll, sondern schreibt die ganze Sache hintereinander weg. Und dann passiert dir sowas, dass sowas durchrutscht. Wenn du das vorher akribisch bis ins Kleinste planst, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich geringer. Ich finde trotzdem, auf die Art und Weise, wie er es schreibt, ist es erstaunlich fehlerfrei. Ich könnte das nicht. So, jetzt haben wir ihn genug über den grünen Klee gelobt und zurück zu Beenerbeek.
Simon. Genau, der Beenerbeek, der ja doch leicht geschockt ist, als er erfahren muss, dass Morgenes tot ist.
Ja, Moment, wir waren ja jetzt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Beenerbeek ist sich nicht sicher, ob er nur nach Norden oder nach Süden soll.
Ach so.
Bekommt dann diese Sperlingsbotschaft von Morgenes aus der, wir nehmen mal an, Steinigungsnacht und findet in dieser Botschaft neben anderen Dingen, über die er sich ausschweigt, die Bitte, dass Okekuk sich um Simon kümmern soll. So, das bringt Beenerbeek nun dazu, sich zu überlegen, dass er entgegen besseren Wissens sich dafür entscheidet, sich um Simon zu kümmern und nicht nach Norden zu gehen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo sich dann Simon mit Beenerbeek auch über Morgenes und all das unterhält und Simon dann auf einmal registriert, Beenerbeek weiß ja noch gar nicht, dass Morgenes tot ist.
Ja, ich bin jetzt nochmal ganz kurz gedanklich tatsächlich dadurch zurückgegangen zu Okekuks Tod, was mit der Steinigungsnacht viel, viel mehr Sinn machen würde.
Ja.
Weil da, ich sage jetzt mal, das ist ja
Beltane, ne?
Ja, genau, das ist ja auch bei uns so eine Nacht, das ist ja das Gegengewicht quasi zu Halloween.
Ja.
Das wird ja immer gesagt, dass da die Grenzen zwischen den Reichen besonders dünn sind und dass da dann wahrscheinlich, okay, guck, irgendein Kampf in der Trance gegen jemanden verliert, macht viel, viel mehr Sinn.
Was aber auch wahrscheinlich ein Grund dafür sein kann, dass er sich überhaupt in diese Trance begeben hat. Weil er auch weiß, dass er in dieser Zeit vielleicht einen leichteren Zugang zu Informationen bekommt.
Ja. Ja?
Ja.
Mhm. Einigen passt besser, ne? Einigungsnacht, die passt einfach besser. Aus vielen Gründen.
Ja.
Genau. Also, zurück zum Ding. Also, Beenerbeek hat sich dann dazu entschlossen, dass er doch auf die Bitte des Doktors hört.
Mhm.
Und ja, muss ja so sein, weil sonst hätten die beiden sich ja nie getroffen. Und Beenerbeek weiß eben noch nichts von Morgenes Tod und ist da auch recht geschockt, sag ich jetzt mal. Der braucht das, glaube ich, auch erstmal ein paar Minuten für sich selbst, um das Ganze zu verdauen.
Mhm.
Und ja, nachdem er eben auch wieder zurückgekehrt ist, kriegt Simon auch sein Manuskript wieder und den Pfeil. Also die werden auch nie ganz vergessen, die tauchen immer wieder auf, so frei nach dem Motto, die sind noch da. Die werden von irgendjemandem von A nach B getragen. Allein schon solche Details, also ich glaube, dass beides noch seine Bewandtnis hat, das ist mir schon klar. Also gerade der Pfeil, also das ist ja schon quasi der reinste Zaumpfahl.
Das Buch, das Manuskript auch. Also Aber ja, du hast recht.
Das braucht man ja. Das muss uns ja hin und wieder ein paar Stückchen Informationen verschaffen.
Ja, aber du hast tatsächlich recht. Es ist sehr niedlich. Auch zwischenzeitlich dann irgendwann im nächsten Kapitel, glaube ich, kommt das erst, dass Simon dann irgendwann total genervt den Rucksack oder die Behältnisse mit dem Pfeil und das Manuskript zu Binnerbeek auf Kantakas Rücken legt, weil er sagt, ich kann das nicht mehr tragen, weil das schlägt mir immer an die Beine, das nervt total. Fand ich auch sehr niedlich. Und du hast schon recht, es wird immer mal wieder so fallen gelassen. Und tatsächlich, wenn man das erste Mal liest, fällt einem das auch gar nicht so. Man denkt halt so, ja, das ist da noch. Aber ja, wenn man es mit Sinn und Verstand liest, müsste einem eigentlich klar sein, dass da noch irgendwelche Gründe dahinter sprechen. Das ist richtig, ja.
Ja, auf jeden Fall sprechen sie auch noch über den Bund der Schriftrolle. Da erfahren wir auch noch ein bisschen was darüber.
Ja, wir haben vorhin schon Kapitel 7 erwähnt mit der Nachricht. Kannst du dich noch erinnern, von wem die Nachricht war?
Erinnere nicht, aber ich finde die Nachricht recht schnell und ich kann dir dann sagen, dass es Janauga ist.
Ja, so. Nehmen wir einfach mal an, dass Janauga auch ein Träger der Schriftrolle ist, richtig?
Ja, gehe ich aus. Dann heißt, kriegen wir momentan 3 von 7.
Jein. 3 kennen wir. Okay, guck. Morgan ist Janauga. Aber da sind ja auch 2 wieder verstorben. Also eigentlich kennen wir nur einen. Also einen Lebenden. Ja. Ich weiß, es ist jetzt Haarspalterei. Alles gut.
Das ist kein Problem. Haarspalterei, weil momentan sind die Plätze ja wahrscheinlich noch nicht besetzt.
Welche Plätze? Wie meinst du das?
Ja, die 2 von Okay Cook und Morgenes.
Ja, richtig. Also der Bund der Schriftrolle, um es für die zuhörenden Personen noch mal ein bisschen aufzudröseln, ist ein mehr oder weniger geheimer Bund zur Bewahrung von Wissen mit maximal 7 Mitgliedern. So, und wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, 3 sind uns davon jetzt namentlich bekannt. Und dann wollen wir mal gucken, wohin uns das jetzt noch trägt. Und Janauga ordnen wir deswegen damit in diesen Bund ein, weil er die Nachricht damals in Kapitel 7 ja mit einem Federkiel in einem Kreis gekennzeichnet hat. So. Und jetzt erklärt sich auch für all diejenigen von euch, die nicht im Spoiler-Kanal Bund der Schriftrolle sind, warum der so heißt. Ne?
Auch wenn da mehr als 7 Leute drin sind.
Ja, da sind mehr als 7 drin. Das ist tatsächlich so. Aber wir sind ja in der virtuellen Welt auf unserem Discord. Da beugen wir die Regeln dann mal ein bisschen.
Ja, nur ich bin da nicht drin.
Tja,
sagt sie schön.
Ja, was soll ich dazu jetzt sonst sagen?
Ja, ich bin neugierig. Ist halt so. Ja, die 2 beschließen auf jeden Fall, ja, es geht weiter Richtung Naglimund, weil wo sollen sie denn eigentlich auch sonst hin? Beziehungsweise Binnerbeek will noch einen kurzen Abstecher machen zu einer Dame, von der ich jetzt hoffe, dass du sagst, wie man die ausspricht.
Geloe.
Okay, also einfach nur, ja, das sind halt Punkte auf dem E.
Ja, aber das ist ja nichts anderes als, ich kenne das ja aus dem, also ich kenne das aus dem Spanischen, ich überlege jetzt gerade, wie das heißt. Crema heißt das. Die einfach bewirken, dass die Konsonanten nicht zusammengezogen werden, sondern einzeln gesprochen werden. Also im Spanischen gibt es das auch, da gibt es unter speziellen Voraussetzungen ein U, das stumm ist, und wenn es halt nicht stumm sein soll, sind da auf einmal Punkte drauf. Es ist zwar ganz selten, aber so. Und Geloe ist halt genau so ein Punkt, dass das nicht als Gelö gesprochen wird, sondern Geloe.
Dafür ist mein Spanischunterricht zu lange her.
Ja, macht ja nichts. Ich bin ja schon stolz, dass mir jetzt Trema eingefallen ist. Mein Gott.
Süß fand ich auch, weil als es um diese, was sie da machen wollen, fand ich den Satz über Simon ganz süß. Simon hatte seine eigenen Fragen längst selber satt.
Fand ich auch. Hurra! Süß. Kreuz im Kalender, oder?
Passiert nicht auch allzu oft. Ja, also auf geht's zu Geloe oder eine weiße Frau ist sie, bekannt als Valada, was wiederum ein Rimaskat-Wort ist.
Yep. Ja.
Und die anscheinend irgendwo im Wald lebt.
Im Aldehorte.
Genau, dem Wald.
Genau.
Und wobei, was ich auch noch ganz interessant fand, aus Simon hat dann nochmal den Sturmkönig erwähnt. Ich fand die Reaktion von Binnerbeek interessant. So, Binnerbeek sah sich hastig um, als erwartete er, dass etwas Furchtbares erschiene. Macht gerade so ein bisschen den Eindruck, als hätte sich vielleicht noch eine andere Autorin inspirieren lassen, so eher dessen Name nicht genannt werden darf.
Ja, aber das mit dem, das Namen Macht haben und so, das hatten wir ja auch schon das ein oder
Ja,
andere Mal.
genau.
Du erinnerst dich an die Szene, als Pryrates den Simon eben nicht gefunden hat, als der unter der Burg unterwegs war und Josua nachher schlussendlich entdeckt hat.
Ja, gut, danke für die Überleitung zu Pyrates, weil ich habe ja nämlich noch ein paar andere Notizen, wo ich mir gedacht habe, weil wir halt auch wieder es darum geht, dieser Name allein genügt, um Ernten verdorren zu lassen, Fieber und schlechte Träume zu bringen, und Simon ergänzt dann, und Regen und schlechtes Wetter. Und da muss ich mich halt entschuldigen. Gut, ich nehme meine Behauptungen zurück. Brürat ist nicht an allem schuld. Vielleicht ist es ja doch der Sturmkönig. Ja, jetzt kommen wir. Shit, kein Kommentar.
Entschuldigung. Nein, aber du hast ja, es ist tatsächlich, also ja.
Aber Pirates hat sich mit ihm eingelassen.
Auf jeden Fall. Ne? Wieso, weshalb, warum und welche Rolle da dieses Schwert spielt und die Steinigungsnacht und wer da nun wirklich und ja, kommen wir alle noch zu. Wird noch ein Weilchen dauern, aber kommen wir zu.
Also ich hatte tatsächlich so einen Facepalm-Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, und schlechtes Wetter. Ich meine, der Typ heißt ja Sturmkönig, kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. War in dem
Nochmal
Moment so ein
kurz zur Auffrischung, Sturmkönig Ineluki, ne?
Der
Gut.
Sohn des Erlkönigs.
Io Unigato. Hatten wir auch schon. Jawohl.
Na, mit dem muss ich erst noch üben.
Macht ja nichts. Reicht ja, wenn eine von uns das kann.
Vor allen
Alles
Dingen, wenn
gut.
das diejenige mehr Erfahrung ist.
Im Moment hält sich das mit den Namen echt noch in Grenzen. Da kommen wir echt noch zu ganz anderen Hausnummern. Aber gut.
Ja, und das war's eigentlich so ziemlich zu Kapitel 23. Oder möchtest du dazu noch was sagen?
Tatsächlich? Nö. Nö. Einfach
Nö.
nur nö.
Nö.
Vielleicht noch die Erwähnung, dass Binabik und Simon jetzt in den Aldehorte zurückgehen, unter anderem, weil die Frostmarkstraße nicht sicher ist oder die Wilhelmstraße, jedenfalls irgendeine von den Straßen da.
Ich glaube, die
Und
Wilhelmstraße war es.
dass Simon auch fragt, was ist denn mit diesen Gräbern? Und Binabik dann erklärt, dass der Aldehorte so alt ist, dass die Gräber da im Normalfall nicht auftauchen. Also es ist halt auch schon wirklich so ein Bild von so einem Wald, der muss wohl wie so ein richtiger Urwald im Sinne von mitteleuropäischer Urwald sein. Ne? Also,
Da habe ich dann auch noch ein paar Gedanken dazu.
okay, jetzt oder nächstes Kapitel?
Nächstes Kapitel.
Okay. Kapitel 24, die Hunde von Erkühnland. Ich
Simon
habe auch
träumt mal wieder. Ja.
zu diesem Kapitel nur ganz wenig Notizen gemacht, aus irgendwelchen Gründen.
Ich habe immer hier so 3 Seiten Notizen. Dina, was ist das? Sechs?
Also auch nicht viel,
Also,
ne?
nee, ich hatte schon mehr Notizen. Aber wer weiß, vielleicht verquatschen wir uns wieder. Und
Richtig.
hängen uns an irgendwas auf. Man kann es ja nie wissen, was daraus wird.
Gut. Also Simon träumt mal wieder. In meiner Ausgabe ist es diesmal allerdings nicht kursiv gedruckt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. In meiner Ausgabe nämlich auch. Da steht hier nämlich,
Okay.
die Traumbeschreibung ist anders als sonst. Also, ich weiß nicht, aber diesmal scheint es auch Simon bewusster zu sein. Und uns wird ja auch gleich mit den ersten Worten gesagt, Simon träumte.
Ja. Wovon träumt Simon?
Er ist auf dem Hochhorst im Kieferngarten und ja, geht da durch die Gegend, bewegt sich, der Weg kommt ihm relativ lang vor. Ja, es kommt ihm alles. Ja, er merkt, glaube ich, schon selber, dass es nicht so ein Traum ist, und er geht auf etwas zu, wo er sich sagt, naja, das muss eigentlich der Engelsturm sein. Es erscheint aber wiederum eher wie ein Baum zu sein. Und sowas hatten wir schon mal in einem Traum, oder?
Kapitel 22. Rachel hat vom Baum geträumt.
Ach, zur Rache, okay. Ja,
Ja, ich habe die Stelle tatsächlich, ich wusste es auch. Ich habe dann mal geblättert und ich wusste auch, dass es Rachel war. Das wusste ich noch. Und wir hatten Rachel ja erst tatsächlich in der letzten Episode, weil da ja dieser Einwurf war, dass Fengbald sie ins Gesicht schlägt. Und es ist tatsächlich in Kapitel 22, glaube ich.
Müsste eigentlich 22 gewesen sein, weil wir ja ein Kapitel dazwischen hatten, als wir von den Gräbern angegriffen wurden.
Ja,
Das müsste das
genau.
letzte
Und
gewesen
da,
sein.
das ist da, wo Rachel von Simon träumt. und er stand an einem Ort von fast fleckenlosem Weiß und starrte einen großen weißen Baum hinauf.
Das passt perfekt zu dem, was Simon gerade geträumt hat.
Woran das wohl liegt?
Könnte fast sein, dass die beiden zur gleichen Zeit träumen, oder? So Pi mal Daumen vom Ablauf her könnte ich es mir ganz gut vorstellen.
Durchaus möglich. Wobei es natürlich bei den ganzen Nebensträngen jetzt tatsächlich wirklich schwierig wird, auch da zu gucken, was ist zeitgleich, was findet vor, was statt, weil die ja auch immer an ganz unterschiedlichen Plätzen dann stattfinden.
Ja, weil wenn ich danach gehe, sind ja quasi zwischen Kapitel 21 und 23 keine Zeit vergangen.
Ja.
Weil wir da ja nahtlos anschließen. Aber es klingt nach dem eigentlich, was Simon gerade geträumt hat. Mhm. Ja, anscheinend spricht er auch wieder im Schlaf, weil Beanerbig ihn drauf anspricht. Er hat gesagt, was ist ein Baum und war dein Schlafen gut? Das ist wieder so diese Situation, wo man merkt, dass halt wirklich Beanerbig aus einem anderen Volk kommt, weil war dein Schlafen gut? Das ist jetzt nicht so, wie ich normalerweise fragen würde. Und ja, er sagt halt, ja, es war halt nur ein Traum. Und ich frage mich manchmal, wann Beanerbig überhaupt schläft. Gefühlt lange nicht so viel wie Simon, weil er größtenteils ja danach erst einschläft und immer schon wach ist, wenn Simon wach wird. Weil da ist er ja schon dabei, irgendwelche Hemden zu flicken. Und er hat auch nachts Feuer gesehen in Richtung Süden. Und bekommt also irgendwas scheint im Süden vor sich zu gehen, nach momentanem Stand. Und nach dem Frühstück darf Beanerbig im Manuskript von Morgenes lesen. Also da vertraut ihm Simon das Manuskript an. Wo wir wieder zurückgehen zur Schlacht von Nerulak zwischen dem Imperator Adrivis, der Imperator von Naban ist.
Der letzte Imperator von Naban.
Ja.
Auf der anderen Seite steht wer?
Johann.
Das heißt, das ist jetzt eher jüngere Geschichte.
Mhm. Naja, gut, das ganze Manuskript handelt ja vom Leben Johanns.
Ja, ja, gut, klar. Leben und Wirken König Johann Presbyters, genau.
Genau. Und ja, der Imperator dachte eigentlich, da kommt nur so irgend so ein Emporkömmling aus dem Norden. Das wird ja wohl kein Problem sein. Hat sich aber anscheinend, wenn ich das verstehe, richtig verstehe, gehören die Inselbewohner von Perdruin eigentlich auch zu Naban, die sich aber gegen den Imperator gestellt haben.
Ja. Yep.
Mhm. Und deswegen stehen sich dann irgendwann auf dem Schlachtfeld Camaris und Johann gegenüber. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist Adrivis schon tot, oder?
Ja, Adrivis ist tot und damit ist die Imperatorenwürde in diesem Sinne übergegangen an seinen Sohn Benidrivis.
Der wiederum
der Vater von Camaris ist, ja.
Okay, doch, ja.
Und Leobardes. Leobardes ist ja jetzt der aktuelle Herzog.
Mhm.
Adrivis war in dem Sinne der letzte Imperator, weil in dieser Schlacht war Johann siegreich. Und seitdem ist Naban kein Imperium mehr, sondern nur noch, in Anführungszeichen, ein Herzogtum. Und dieser Benidrivis ist auch derjenige, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Episode, wo ich gesagt habe, das ist das herrschende Haus der Benedrivianer oder Benedriva oder wie auch immer das heißen mag.
Mhm.
Und ich habe das nämlich vorhin auch nochmal ein bisschen aufgedröselt, weil Adrivis war der Vater von Benidrivis und Leobardes und Camaris sind halt Brüder und Adrivis war halt der letzte Navanai-Imperator. So, und jetzt stehen sich Camaris und Johann gegenüber.
Die machen das aber auch schön. A, B, C. Adrivis, Benidrivis, Camaris.
Ja. Dann geht es aber wieder zurück mit einem B für Benigaris. Das ist aber der Sohn von Leobardes. Also damit die Verwirrung dann komplett wird.
Gut. Ja. Aber wir sind mit Camaris und Johann auf dem Schlachtfeld. Die beiden kämpfen wohl recht lange, was aber auch Morgenes im Manuskript sagt, das ist irgendwo in den Geschichtsschreibungen eher verklärt worden. Die werden wohl kaum so lange auf dem Schlachtfeld verbracht haben. Sind anscheinend recht ebenbürtige Gegner, auch wenn Camaris ein ganzes Stück jünger ist als Johann. Es ist ein ehrenhafter Kampf, in Anführungszeichen. Also als irgendwann Camaris unter sein Pferd stürzt, hilft ihm Johann wieder auf. Der Kampf geht weiter, bis halt irgendwann Johann stürzt und Johann nicht ganz so ehrenhaft darauf reagiert, dass Camaris ihm wiederum aufhilft. glaube, das war so eine Stelle, wo der gute Simon ein bisschen geschockt war, weil er eigentlich ja auch jemand ist, der Johann eher so verklärt sieht.
Ja, wobei er
Und
andererseits ja auch schon unheimlich viele Geschichten über den edlen Herrn Kamaris gehört hat, ne? Das müsste man ja auch vielleicht mal so im Hinterkopf behalten.
angeblich sind die beiden ja dann, also auf jeden Fall, Camaris verliert diesen Kampf. Muss ja sein, weil sonst wäre jetzt heutzutage nicht Naban das Herzogtum. Und angeblich sind ja die beiden dann irgendwann später beste Freunde.
Ja, sind
Zumindest
sie.
nach außen hin. Werden wir sehen, ob da in dem Manuskript noch mehr drin steht. Ja, also ich habe ja auch schon, und Johann war wohl nicht so voller Moral, wie es andere gerne denken. Also halt gerade Simon, also ich glaube, der Villa, halt, Johann war dann doch jemand, der seine Ziele einfach durchsetzen wollte, komme was wolle. Und vielleicht seine Freundschaften dann auch nur gepflegt hat, wenn sie ihm in den Kram gepasst haben. So wirkt es jetzt
Möglich,
für
also
mich als
möglich.
Außenstehende.
Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil der halt natürlich dann irgendwann, ja, aber ja, könnte man mal im Hinterkopf behalten.
Auf jeden Fall machen die beiden sich dann auf den Weg an den Rand
Darf
des Alte
ich
Orte. Ja, darfst
gerade
du?
noch was
Oder darfst du?
dazwischen schubsen? Beteiligt an diesem Zweikampf sind natürlich nicht nur zwei Ritter, sondern auch zwei Schwerter. Auf der einen Seite Hellnagel und auf der anderen Seite Dorn. Nur der Vollständigkeit halber, ich denke, wenn wir das Geheimnis der großen Schwerter lesen, sollten wir sie wenigstens erwähnen, wenn sie denn auch keine tragende Rolle spielen, sondern eher nur getragen werden. Aber ja, der
Ja,
Vollständigkeit halber, ne? So.
wobei das letzte Mal Kamaris erwähnt hatten, da hat man ja auch schon ein bisschen was über ihn erfahren und da kam ja auch schon das Schwert Dorn zur Sprache, dass er Träger dieses Schwertes ist. Okay, dann zurück zu Simon und Bienerbeck, die am Rand von das alte Orte beziehungsweise an der Anhöhe stehen, wo man den alte Orte sehen kann. Aber da ist noch ein Stück Weg. Und Simon wird jetzt da, glaube ich, auch erstmal bewusst, wie groß dieser Wald ist und dass der quasi, glaube ich, bis zum Horizont geht, wie ein Meer vor ihnen liegt. Und Binabix Erklärung fand ich auch sehr interessant, wo er sagt, sie mussten hoffen, dass es ihnen gestattet sei, seine Gäste zu sein. Und da musste ich tatsächlich an zwei andere Wälder von Herrn Tolkien denken, an den Düsterwald und den Fangorn.
Den Fangorn, ne? Den hatte ich nämlich
Ja.
tatsächlich auch ein bisschen im Kopf. Ja,
Ja,
genau.
wobei ich glaube, auch der Düsterwald hat es in sich, aber auch so geheimnisvolle, magische Wälder, die dir quasi gestatten müssen, dass du sie durchquerst.
Ja.
Und auf dem Weg dorthin ist dann irgendwann wird Kantaka stutzig, die nämlich anscheinend ein Geräusch hört, das ihr irgendwie unangenehm ist, hatte ich den Eindruck. Und irgendwann hören es dann auch Simon und Binabik. Und Binabik hält es für Hunde und treibt sie dann voran und sagt, ja, also wir sollten uns jetzt wirklich beeilen. Simon besteht dann auch darauf, dass Binabik auf Kantaka reitet, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, das ist Binabik ein bisschen peinlich. Vielleicht, weil er so klein ist, keine Ahnung, aber gefühlt war es ein bisschen unangenehm.
Aber letzten Endes ist Simons Idee eigentlich ja richtig, weil der kann halt mit seinen langen Beinen und wie wir schon öfter gehört haben und wo ich auch gerne nicht aufhöre, darauf rumzureiten, Simon ist für einen Menschen, auch für einen Menschen, verdammt groß. Und dann kann man sich das schon erklären, dass da ein Troll, der vielleicht hüftgroß ist, im Verhältnis zu einem normalen Menschen, der macht zwei Schritte, wenn Simon einen macht. Dass das auf jeden Fall länger dauert, als wenn Simon rennt und der Wolf rennt, ist auch ganz klar. Ja, aber das Gefühl, dass es Binabik nicht ganz recht war, hatte ich auch so ein bisschen. Da hast du recht.
Ja, aber wie du sagst, es macht nur so Sinn, dann sind sie definitiv schneller. Sie rennen auch noch lange, bis sie in dem Wald drin sind. War auch erstaunt, dass Simon mittlerweile so viel Ausdauer hat, weil, gut, jetzt sowieso nicht, aber so lange rennen, so viel Ausdauer hätte ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Also.
Ja, wobei die Frage natürlich ist, ob die halt wirklich die ganze Zeit gerannt sind oder ob es dann irgendein schnelles Traben war oder ja,
Ja, aber es ist anstrengend
dichterische
so oder so.
Freiheit. Und ja, klar, andererseits, wenn man bedenkt, dass er halt gerade erst ein paar Tage mit Binabik unterwegs ist und eigentlich davor quasi verhungert war. Ja, gut, aber zäh ist Simon schon immer gewesen.
Ja. Ja, sie sind auf jeden Fall ein gutes Stück im Wald drin, bis sie irgendwo eine Pause machen und dann die Sonne untergeht. Und ich fand es auch ganz süß, solche Kleinigkeiten, an die er denkt. Das ist zum Nachtisch, nämlich Binabik da einen, was ist das, Throntropf oder so, rausrückt. Eine kleine Überraschung für Simon. Ich glaube, die haben sie sich mittlerweile auch verdient.
Binabik erklärt, dass er die aus St. Hoderund mitgenommen hat. Mhm. Das ist so ein kleiner Tontopf mit Marmelade drin. Also,
Den sie dann zu dritt ausschlecken.
Ja, erst Troll und Mensch und dann der Wolf, ne? Genau. Mhm.
Und ich glaube, sie schlafen noch nicht ein, weil wer von beiden fängt an, Simon wollte eigentlich eine Geschichte oder ein Lied von Binabik haben. Oder eine Geschichte erzählt haben. Mhm. Binabik anscheinend nicht so wirklich Lust hat und diesmal ist dann dafür Simon an der Reihe, der ein Lied singt, das ihm die Kammerfrauen beigebracht haben. Und das scheint ja eine der Geschichten um Hans Mundwald zu sein. Das ist ja immer so quasi der verklärte Blick auf so Gesetzlose für Simon war. Mhm. Anscheinend so ein bisschen, Vorbild hätte ich jetzt gesagt, scheint ein bisschen Robin Hood zu sein.
Ja, doch, diese Assoziation passt sehr gut, finde ich.
Wobei es ja auch wieder, also es ist halt eine Aufgabe in dem Lied, die der Hans Mundwald seinen Leuten steckt, wo er sagt, naja, holt mir halt mal einen Stern vom Himmel. Dafür kriegen sie quasi eine Krone als Belohnung. Und erst ist Beoth noch an der Reihe, wo ich mir gedacht habe, der Name ist doch auch von Tolkien geklaut. dann ist Oscar in der Reihe, der es auch nicht schafft. Also sie schaffen es beide nicht. Der eine will ihn runterschießen, der andere runterholen. Klappt nicht. Und dann kommt die schöne Ruse hervor, die ein Netz ins Wasser schmeißt und dann sagt, naja, da hast du deinen Stern, der ist gefangen, musst ihn nur noch rausholen. Was den Hans Mundwald so beeindruckt, dass sie definitiv die Krone bekommt und zwar, dann, indem sie seine Frau wird.
Ja, ist auch eine ganz niedliche Geschichte, oder?
Ja, da haben wir wieder ein Sternennetz.
Reichliche Bauernschleue da drin, ne?
Ja, das gefällt dem Binabik auch, weil er sagt, es ist mal ein Lied zum Freuen. Ich glaube, sie haben momentan genug anderes Düsteres um sich herum. Nee, als Simon wieder aufwacht, ist, Überraschung, Binabik auch schon wieder wach. Also es zieht sich so ein bisschen durch. Und da scheint jetzt Binabik in so einer Art Trance zu sein und scheint dadurch rauszufinden, wo gerade im alten Ort sie sich befinden und in welche Richtung sie müssen. Mhm. Ein kleiner Spoiler, aber an der Wegbeschreibung müssen sie noch arbeiten.
Wieso?
Naja, der Weg, den sie jetzt dann nehmen, hat ja dann ein sehr abruptes Ende.
Ach so, ja okay, aber wobei ich glaube, das ist eher dem geschuldet, dass die einfach nur die Beine in die Hand nehmen und rennen. Und nicht mehr überlegen, in welche Richtung müssen wir da jetzt, ne? Also ja, Binabik ist sich ziemlich sicher, dass er weiß, wo es zu Gelue geht, zu diesem Haus im Alde Horte. Allerdings ist es halt so, dass sie weiterhin oder nach wie vor oder wieder die Hunde hören. Binabik ist sich ziemlich sicher, dass sie in der Nacht an dem Lagerplatz vorbeigezogen sind und jetzt wieder zurück auf dem Weg in Richtung von Simon und Binabik sind. Und das hat halt zur Folge, dass die beiden wieder die Beine in die Hand nehmen und halt losrennen. Ich vermute mal, deswegen ist es so, dass sie da an dieser Felskante enden, weil sie halt einfach ohne Sinn und Verstand loslaufen.
Sollten wir uns mal über die nächste Reisegruppe unterhalten? Reisegruppe 3 oder die?
Ich denke, wir können uns auf Hunde beschränken erstmal. Mehr wissen wir davon ja nun noch nicht. Wir wissen nur, dass es Hunde sind, dass sie bellen. Was mir in diesem Zuge aufgefallen ist, ist der Titel dieses Kapitels. Das heißt nämlich die Hunde von Erkühnland.
Vielleicht sind das die Hunde des Jägermeisters.
Ja, durchaus eine Idee.
Weil Simon ja selber Elias ins Spiel bringt.
Ja.
Also er sagt ja selber, er hält Elias irgendwo für den Urheber.
Genau. Aber wen, wieso, weshalb, warum diese Hunde da jetzt und was die jagen, ist nicht sicher. Aber Simon und Binabik denken halt jetzt erstmal, okay, die sind an uns vorbei, jetzt kommen sie zurück, die wollen was von uns und nehmen die Beine in die Hand. Da ist auch die Stelle, wo Simon nachher zu Binabik sagt, nimm du jetzt bitte mal den Pfeil und das Manuskript, weil mich nervt das beim Laufen ungemein. Und unser Kapitel endet mit einem Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich damit, dass Simon, Binabik und Kantaka vor einer Felskante stehen. Es geht nicht mehr vorwärts, weil da geht es nur noch ein paar Meter runter. Und also zurück geht's auch nicht, weil die Hunde nämlich inzwischen so nah dran sind, dass da kein Entkommen mehr ist. So, bam! Sabrina, in your face!
Ja, danke. Das heißt, hier stehen sogar... Binabik musste ja sogar Simon noch sehr abrupt stoppen, weil sonst wäre Simon in vor lauter Hast da wahrscheinlich auch noch runtergestürzt.
Ja, ja, ja.
Ja, wieder sitze ich da und denke mir, wie jetzt? Nicht ernsthaft. Ich kann doch nicht schon wieder stoppen.
Aber wie ich dich kenne, hast du das ganz brav gemacht.
Ja, natürlich.
Und ich vertröste dich bitte schon mal. Ich sag dir gleich schon mal, in Kapitel 25 geht es auch gleich nahtlos weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt erstmal ganz woanders hinspringen und uns erst nochmal eine Runde in Nabbern umgucken oder so. Es geht gleich da weiter.
Also tatsächlich bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das durchhalte. Ich habe nur die Kapitelüberschrift gelesen, mehr nicht. Ich habe nicht geguckt, was da als nächster Name kommt.
Okay, gut.
Mach jetzt zu.
Gut.
Ja.
Ja, kurz und knapp heute, würde ich sagen, ne?
Mhm.
Was aber vielleicht für deine angeschlagene Stimme gar nicht die schlechteste Lösung ist.
Ja, ist halt so.
Ja, kannst eh nichts dran machen. Manchmal, mal ist es so, mal ist es so. Hm?
Jo. Lass uns einfach deine wieder in der Luft hängen lassen. Fast im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich ein Cliffhanger. An der Klippe.
Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okidoki. Jo. Mach mal Deckel drauf. Okay. Ihr könnt uns erreichen. Per E-Mail an zgetpodcast@gmail.com. Ihr findet uns bei Instagram und bei Facebook. Ihr findet uns auf unserem Discord-Server. Wir freuen uns über Rezensionen, Bewertungen und alle von euch, die sich auch mit uns auf dem Discord tummeln möchten. Eine große Bitte haben wir, wenn du dich mit uns austauschen möchtest und dabei dich auf etwas beziehst, was wir im aktuellen Podcast noch nicht erlebt haben, schreib bitte eine ganz, ganz große Spoilerwarnung in die Nachricht, den Betreff, die erste Zeile, whatever, oder einfache Variante, komm auf den Discord-Server und lass uns da im Bund der Schriftrolle-Kanal uns unterhalten, damit wir Sabrina nicht spoilern. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Ja, wir freuen uns über Bewertungen auf jeglichen Podcast-Plattformen, am besten 5 Sterne. Und wir freuen uns auch auf überschriftliche Rezensionen. Wir lesen das alles.
Habe ich vorhin gesagt, tatsächlich.
Hast du? Ja, es ist, ja, toll. Das ist dann auch das Erkältungshirn.
Alles gut, kein Problem. Doppelt hält besser. Von dessen wegen ist alles in Ordnung. Gar kein Problem. Ja, dann?
Dann bis bald, bis zur nächsten Folge. We'll be right back.
Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich kein gescheites Zitat, was wir gleich irgendwann vorlesen können. Ich hatte noch dieses mit dem Beginn vom Aldehorte, aber das habe ich jetzt vorhin auf die Schnelle nicht gefunden.
Das hätte ich dir geben können.
Ja, dann gib mir das doch jetzt nochmal.
Warte, ich glaube, ich weiß, welches du meinst.
Das mit den Birken. You remember?
Ich habe da zwei.
Okay, ist egal. Gib mir irgendeins.
Die blassen Dienstmägde, die Besucher ins Haus ihres dunklen alten Bieters geleiteten, das war die Schar schlanker Birken, oder auch ringsum glitt niedrige Sonne die Baumstämme hinauf und ließ den Waldboden im Dunkel, während gleichzeitig die oberen Äste leuchtende Aureolen bekamen und aussahen wie auf den bunten Fenstern der Hochhorstkapelle.
Perfekt.